Am heutigen Sonntag Ukuli, meine Augen sehen stets auf den Herrn, soll es auch darum gehen in dem Predigttext, dass wir auf Jesus sehen und schauen, wo er hingeht, damit wir auch auf demselben Wege ihm folgen. Vertraue auf Gott von ganzem Herzen. Ich lese uns aus dem Lukasevangelium Kapitel 9, die Verse 57 bis 62, zunächst aus der 84er Übersetzung. Als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. In dieser Passionszeit denken wir ganz besonders daran, welchen Weg Jesus Christus genommen hat, um uns zu erlösen. Wir denken daran, was es ihm gekostet hat, und welche Widerstände er erdulden musste, um diesen Siegesweg zu gehen. Wir sollen in dieser Passionszeit getröstet werden darüber, dass auch wir Anfechtungen haben, die aber nichts gegen das sind, was Jesus selbst erlitten und erduldet hat. Er ging in allem voran. Er hat alles zuerst erlebt. Er hat alles viel mehr erlebt als wir. Wir laufen nur in seinem Schatten nach und kriegen ein wenig davon mit, was der Herr erduldet hat. Jahrzehnte ging Jesus über diese Erde, predigte den Menschen das Himmelreich, das Reich des lebendigen Gottes, das Reich des Friedens. Und nun kam er an diese Stelle, wo er wusste: Jetzt muss es nach Jerusalem gehen. Er, der Sündlose, der seinen Leib zu einem Opfer darreichen musste für die Sünde, damit sie aus der Folge der Sünde erlöst würden und gezogen würden. Was ist die Folge der Sünde? Es ist der Tod, der uns täglich umgibt in dieser Welt. Ein sichtbares Bild, Tod, Schrecken überall, Folge der Sünde. Aber Jesus kam, um diese Folge der Sünde wegzunehmen. Und deswegen lud er die Menschen ein: kommt mit mir, dass ihr erlöst werdet von der Folge eurer Sünde. Jesus Christus wusste von Kindheit an, welchen Weg er nehmen müsste. Er wusste ganz genau, wozu er in diese Welt gekommen und gesandt wurde. Der Erfüllungsort für die Freiheit der Kinder Gottes, für die Entlastung von den Lasten, ja, und das kannst du für dich persönlich nehmen, die Entlastung deiner persönlichen Lasten und die Hinführung in deine persönliche Freiheit war Jerusalem, der Erfüllungsort. Da die Zeit erfüllt war, dass er sollte weggenommen werden, wendete er sich direkt nach Jerusalem, steht in dem Textabschnitt zuvor, als er durch Samarien ging. Die Zeit war erfüllt, so wie bei Gott alle Zeiten genau festgelegt sind. Auch die Zeit deiner persönlichen Trübsal ist festgelegt. Du wirst nicht einen Tag länger in deiner Trübsal bleiben, als wie Gott es ersehen hat. Die Höhen und die Tiefen haben alle ein festes Maß. von Gott gegeben. Und das Maß wird auch erkannt von denen, die sich an den halten, der das Maß gesetzt hat. Wir lesen ja im Predigerbuch, alles hat seine Zeit. Wir sehen das auch im Weltgeschehen, dass alles seine Zeit hat. Es gibt mal Hochkonjunktur und dann gibt es wieder Talfahrten, die wir gerade jetzt so erleben. Es hat in den Jahreszeiten alles seine Zeit. Man glaubt, dass der Frühling sich ja jetzt sehr aktiv angekündigt hat, indem etliche Krokusse zu sehen waren und sogar die Affen ihren Käfig, das heißt ihre Innenbehausung verlassen haben und jetzt in das Freigatter gehen. Anzeichen, für alles hat seine Zeit. Es kommt das, was Gott ersehen hat, ganz bestimmt. Und Jesus Christus wusste, dass jetzt diese Zeit dran ist, nach Jerusalem zu gehen. Wir lesen in dem Abschnitt zuvor, dass man ihn ja nicht aufnahm in Samarien. Warum? Man nahm ihn deswegen nicht auf, weil er nach Jerusalem ging. In Jerusalem stehen die Stühle des Gerichtes. Dort wurden und werden alle Entscheidungen getroffen. Auch die Leute, die in Jerusalem, um Jerusalem wohnen heute, werden herausgefordert, Entscheidungen zu treffen. Wusstet ihr, dass das Volk Israel heute eine Erfindung ist? Das hat ein Geschichtsprofessor in Tel Aviv herausgefunden, dass dieses Volk Israel eine Erfindung ist. Ende des 19. Jahrhunderts wurde es erfunden. Das sind überhaupt keine Nachkommen des ursprünglichen Volkes Israel. So sagt der Shlomo Sand. Das sind ja alles nur Leute, Konvertiten, die damals irgendwie zum Judentum übergetreten sind. Und das sind jetzt die Nachfolger. Heute in Israel leben also nur Konvertiten und ihre Nachkommen. Das eigentliche Volk Israel gibt es gar nicht mehr. Die haben sich aufgelöst und sind zum Teil zum Islam übergetreten. Denn damals die Römer, die waren nicht so, sagt er, ausstaffiert wie die Nazis mit Zügen und Bussen, dass man alle Juden aus dem Land herausbringen konnte. Also gibt es das nicht, es ist nur eine Erfindung von jüdischen Gelehrten am Ende des 19. Jahrhunderts. Und darum sind die eigentlichen Israeliten, die ja aufgegangen sind im Islam, die Palästinenser, und man muss eben mit allen zusammenleben. Das ist die Logik. Jerusalem ist ein Ort der Entscheidung im Herzen und auch in der Politik. Überall sind die Herausforderungen vorhanden. Welche Stellung nehmen wir dazu, zu Golgatha? In Samarien nahm man Jesus nicht auf. Die Mächte der Finsternis waren dagegen, dass der Sohn Gottes diesen wunderbaren Preis der Erlösung für dich und für mich bezahlen sollte. In der Stellung zu Jerusalem, das heißt in der Stellung zu Golgatha, in der Stellung zum Kreuz, entscheidet sich das Schicksal der Nationen, entscheidet sich dein persönliches Schicksal. Wie deine Herzenshaltung zu Golgatha, zu dem Weg, den Jesus gegangen ist, vorhanden ist. Siehe, so spricht auch Gott durch den Propheten Sacharja: Ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten, allen Völkern, die umher sind. Und auch Juda wird's gelten. Auch das Volk Israel selbst muss sich daran messen und muss erkennen, dass Gott in Christus ihre Erlösung gebracht hat oder dass sie dem Gericht anheimfallen müssen. Es gibt keine Erlösung außer in Jesus Christus, ihm, dem Reinen, dem Heiligen. Ja, der Psalmsänger im Psalm 137 sprach auch aus: Wehe mir, wenn ich Jerusalem vergesse, meine Zunge müsse an meinem Gaumen kleben und meine Rechten werde vergessen, wenn ich Jerusalem vergesse. Jerusalem Inbegriff des Heils Gottes. Wir merken auch, auf welcher Schiene die Antisemiten laufen. Sie streiten gegen Jerusalem. Sie streiten gegen Golgatha. Sie streiten gegen den Sohn Gottes. Sie streiten gegen die Erlösung. Es ist auch interessant, ich komme dann zu dem Text zurück, interessant zu sehen, dass der Widersacher immer wieder versuchte, diesen Heilsweg für dich und für mich zu durchkreuzen. Nach der Sintflut sollten Abraham die Verheißung der Erlösung vollzogen werden, indem seine Nachkommenschaft auf den Weg gebracht werden sollte und aus dieser Nachkommenschaft dann auch der Erlöser erstehen sollte. Abraham wurde gesagt, in Isaak soll dir der Name genannt werden. In Isaak soll dieser Erlösungsweg weitergehen. Jakob war dann der verheißene Same. Aber durch Esau sollte, ich will mal sagen, die Endlösung dieses Heilsplanes geschehen. Denn Esau nahm sich vor, den Jakob zu töten und seine ganze Sippe. Diesen Mann, in dem Gott die Heilsverheißungen weiterführen wollte. Und das nahm kein Ende. Danach richtete der Satan immer wieder neue auf, nämlich als Jakob und seine Familie in Ägypten war, sich vermehrte und dann nach 430 Jahren herausgeführt worden ist, um wiederum die Verheißung der Erlösung zu bekommen. Das Wort Gottes am Berg Horeb, da machte sich die Nachkommenschaft von Esau auf, nämlich Amalek. Amalek, ein Nachkomme von Esau und stritt gegen das Volk Israel. Wir lesen in der Bibel, welch ein heißer Kampf das gewesen ist und dass Aaron und Hur die Arme Moses zum Gebet stützen mussten, damit Israel Sieg hatte und Amalek geschlagen wurde. Aber wiederum gab sich der Widersacher nicht damit zufrieden und erweckte aus dieser selben Linie weiterhin diesen Agag aus den Amalekitern, den Saul mit seinem Heer auslöschen sollte. Er bekam ja den Auftrag, der erste König Israels, geh hin zu den Amalekitern, schlage sie. Und er verschonte diesen Agag, den dann der Prophet selber noch töten musste. Und aus den Agagitern oder Agagitern kam dann auch später der Haman hervor. Jetzt, wo am 10. März wieder die jüdische Gemeinde das Purimfest feierte und daran dachte, an diese Endlösung im Medo-Persischen Reich, die durch den Haman hervorgebracht worden ist. Ja, ein Nachkomme von den Agagitern, von den Amalekitern. Daraus war auch der Simei, der dem David fluchte. Das ist immer dieselbe Linie. Die wollte das Heil aufhalten. Und somit auch die Fremdherrschaft der Samariter im Lande Israel nahm Jesus nicht auf, weil er nach Jerusalem ging. Er hätte überall hingehen können, er hätte nach Berlin kommen können, hätte kein Samariter was dagegen gehabt. Aber nach Jerusalem hatte er was dagegen. Und bis zum heutigen Tag haben die Menschen was, die nicht auf der Seite Gottes stehen, dagegen, wenn man von Jerusalem als der Stadt Gottes spricht. Gottes Liebe, die er durch das Opfer seines Sohnes für uns bewiesen hat, muss von uns im dankbaren Glauben erwidert werden. Die Passionszeit lädt uns dazu ein. Sie spricht gerade zu uns, liebe deinen Gott, liebe deinen Erlöser, gib dich ganz für ihn hin, Schone dich nicht, halte nichts zurück, liebe den Ort deiner Erlösung. Denn ohne Jesus Christus gibt es kein erfülltes, kein ewiges Leben des Friedens. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Alle, die nur an ihn glauben. Diese sollen das ewige Leben haben. Kommen wir zurück zu unserem Text. Auf diesem Wege zum Siege über den Satan teilten sich einige Menschen mit ihrem Herzensgedanken und Wünschen. Sie folgten Jesus, sie wollten dabei sein und äußerten ihren Wunsch, ihm zu folgen, wo er hinging. Allerdings, der Herr Jesus, er ist nicht so wie die Versicherungsgesellschaften oder andere Verkaufswerbeagenturen, die nicht über das Kleingedruckte reden. Das Kleingedruckte ist meistens so klein, dass man es übersieht und weiß gar nicht, was man unterschrieben hat. Aber der Herr Jesus ist nicht so. Er sagt, denke dran, was du unterschreibst, wenn du mir nachfolgst. Auch das Kleingedruckte, das will ich dir erklären. Ich will dir folgen, wo du hingehst, sagte ein kühner Mann, ein Schriftgelehrter, so wie wir es in Matthäus 8 parallel dazu lesen, der in der Bibel bewandert war. Er hat die Verheißung Gottes gelesen, es soll doch ein Erlöser kommen. Ich will dir folgen, wo du hingehst. Diese Aussage der Schriftgelehrten war sehr mutig, sehr kühn. Warum? Weil er gar nicht wusste, wo Jesus hinging. Er wusste nicht, was ihn erwartet, wenn er Ja zu Jesus sagt. Und ich glaube, auch viele Menschen heute wissen nicht, was sie erwartet, wenn sie Ja zu Jesus sagen. Es ist gut, bedingungslos Ja zu Jesus zu sagen, so wie diese Frau Ruth, die Ja zu Gott sagte, ohne zu wissen, was sie erwartet. Nicht? Wir kennen ja diese Geschichte aus dem Buch Ruth, wo die Familie Naemi, ihr Mann, zwei Söhne in das Land Moab zogen wegen einer Teuerung und dort starb der Mann. Die Söhne hatten sich unterdessen Bräute genommen, aber die starben auch und nun blieb die Schwiegermutter mit ihren Schwiegertöchtern allein. Sie zog zurück in das Land Israel und verabschiedete ihre Schwiegertöchter. Aber die eine, nämlich die Ruth, sagte, nein, den Abschied nehme ich nicht an. Da, wo du hingehst, will auch ich hingehen. Da, wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Gott ist mein Gott. Da, wo du stirbst, will ich auch begraben sein. Und sie entschied sich für den Weg nach Israel mit ihrer Schwiegermutter, ohne zu wissen, was sie erwartete. Aber sie war treu. Sie ging mit und sie wurde belohnt. Sie wurde die Urgroßmutter des gesegneten König Davids. Aber dieser Mann hier, er wusste nicht, was ihn erwartet. Und darum sprach der Herr über das Kleingedruckte mit ihm. Bedenke, die Füchse haben Gruben, die haben ein Zuhause. Die Vögel haben Nester, die wissen, wo sie hingehören. Aber des Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Mit anderen Worten, wenn du mir folgst, weißt du gar nicht, wo du hinkommst. Wenn du mir folgst, musst du bereit sein zu jedem Weg, sei er dunkel, sei er hell. Wenn du das nicht bist, kannst du mir nicht folgen. Bist du dazu bereit, hinzugehen, wo Jesus hingeht? Eines ist gesichert. Am Ende ist immer das Leben sichtbar. Das ist der garantierte Weg mit Jesus, der Lebensweg. Aber wie er durch die Zeit führt, das bestimmst nicht du. Das bestimmt der Herr. Bist du dazu bereit, dein Leben bestimmen zu lassen? Oder willst du Gott einladen und sagen, folge du mir und segne mich? Das ist natürlich ein vom Menschlichen aus gesehen ein interessanter und guter Weg. Aber Gott lässt sich nicht einladen auf unseren Weg. Wenn du mir nachfolgen willst, bedenke das Kleingedruckte. Und wenn du das dann unterschreibst, na dann komm mit. Dann komm mit. Dann wirst du durch dunkle Täler gehen müssen, aber auch über lichte Höhen. Hauptsache, ich bin dabei. Wir wissen ja, dass der Herr Jesus schon vor seiner Geburt eigentlich abgelehnt wurde. Er fand ja keinen Raum, seine Eltern keinen Raum in der Herberge zu Bethlehem. Nirgends war Platz für ihn in dieser Welt. Und wenn du Jesus folgst, ist in Wahrheit für dich nirgends Platz in dieser Welt. Du musst dich nicht wundern, dass die Welt dich ablehnt. Der Herr Jesus hat es ja gesagt, auch in Johannes 15 sagt er ja, wenn sie mich abgelehnt haben, werden sie euch auch ablehnen. Du hast keinen Platz in dieser Welt. Wunder dich nicht. Versuch nicht, dir einen Platz zu erobern in dieser Welt des falschen Geistes. Folge mir nach. Der Apostel Paulus bekundete das auch. Er war ja ein gesegnetes Werkzeug in Gottes Hand. Ich wünschte mir ein Stück nur dieses großen Segens, den dieser Apostel hatte. Aber was erzählte er über sein Leben in dieser Zeit? Er sagt, bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst, wir sind nackt, wir werden geschlagen und wir haben keine gewisse Stätte, wir haben keine feste Bleibe. Das ist das Kleingedruckte. Willst du mir nachfolgen? Jesus Christus nachzufolgen heißt, in dieser Welt nicht nur an ihn zu glauben, sondern, wie es Paulus an die Philipper schreibt, auch um seines Namens willen zu leiden. Wir denken dabei also nicht nur an den Leidensweg Christi. Die Frage richtet sich an uns persönlich. Sind wir bereit, mit Christus in dieser Welt zu leiden? Sind wir bereit, Ablehnung zu erdulden? Sind wir bereit, ausgegrenzt zu werden? Das geschieht ja verbal schon sehr häufig in unseren Tagen. Christliche Werte werden einfach weggedrückt. Und die Wünsche der Menschen auf den Leuchter gestellt. Gott darf nicht mehr das letzte Wort haben. Sind wir bereit, auch mit Christus zu leiden, uns zu ihm zu bekennen? Es ist doch gleich, liebe Geschwister und Freunde, was wir erdulden, wenn nur Jesus dabei ist. Wenn er nur dabei ist. Dann können wir mit David im Psalm 31 sagen, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Mit Jesus geht es immer gut, auch wenn wir nicht wissen, wohin es geht durch die Zeit. Er ist das Leben. Er sagt doch, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Fürchte dich doch nicht. Hör auf mit der Furcht. Es ist des Vaters im Himmel wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Das Leben steht immer vorne an. Auch wenn die äußeren Umstände anders aussehen. In diesen Tagen trauern ja auch wieder viele Eltern und Freunde, Bekannte um die jungen Leute, die erschossen worden sind im Schwabenland. Durch diesen Amokläufer, den 17-Jährigen. Aber diese Trübsal soll uns nicht gefangen nehmen. Wir sollen im Leben mit Jesus stehen, weil wir nach Jerusalem schauen, weil wir nach Golgatha schauen. Mit Jesus geht es immer gut. Ein zweiter kam, zu dem sprach Jesus: Folge mir jetzt nach. Gut, Herr, das will ich gerne tun. Aber erlaube mir, dass ich zuvor noch meinen Vater begrabe. Und der Herr sagt: Nein, das erlaube ich dir nicht. Lass die Toten ihre Toten begraben. Lass die geistlich Toten ihre Toten begraben. Wenn du erkannt hast, dass ich das Leben bin, zöge keinen Augenblick, sondern folge sofort nach. Denn wenn du weißt, dass Christus das Leben ist, bist du ein Kolporteur des Lebens. Du bist derjenige, der davon zeugen kann. Die Toten können das nicht. Also bleib nicht stille stehen. Beschäftige dich nicht erst mit dem Tod, damit du anschließend das Leben verkündigen kannst, sondern verkündige gleich das Leben. Nein, das gestatte ich dir nicht. Lass die Toten ihre Toten begraben. Aber du folge mir nach. Obwohl ja im Alten Testament Trauertage für die Hinterbliebenen eingerichtet waren, wir lesen allein von Aaron, dass man 30 Tage um ihn trauerte. Auch über Mose lesen wir das, viele Tage der Trauer. Auch über Jakob und so weiter. Aber der Herr Jesus sagt, dieser Ruf der Nachfolge ist so dringlich, dass du deine eigene Zeit nicht damit verlieren darfst, vom Tod zu reden. Du musst vom Leben reden. Rede nicht von deiner Krankheit, rede von der Gesundheit. Rede von dem, was du in Christus hast und nicht, was du mit dir herumschleppst. Sei ein Verkündiger des Sieges Jesu. Kümmere dich nicht um die Angelegenheiten und ereifere dich nicht in den Angelegenheiten der Toten in dieser Welt, sondern stell dich ganz auf die Seite des Lebens, des Sieges. In diesem wunderbaren Beispiel von dem verlorenen Sohn sind wir erstaunt, einige Dinge nicht zu finden und anderes doch zu finden. Als dieser jüngere Sohn sagte: Vater, gib mir die Güter, die mir zustehen, eigentlich erst, wenn du gestorben bist, mein Erbe, du lebst zwar noch, aber ich will es jetzt schon haben. Gab der Vater ihm das, ließ ihn gehen und ging nicht hinterher, spähte ihn nicht aus, was er tat, maßregelte ihn auch nicht. Gut, wenn du im Tod leben willst, lebe. Und als dieser Sohn zurückkam, erst da erbarmte sich der Vater, redete mit ihm nicht darüber, dass er tot gewesen ist, sondern nahm ihn auf ins Leben hinein. Er wartete, bis der totgeglaubte Sohn zurückkehrte zum Leben. Das ist die Aufgabe der Kinder Gottes. Sie sollen sich nicht verzetteln mit den Toten in dieser Welt, sondern sie sollen für die bereitstehen, die das Leben suchen in Christus. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber komm und verkündige das Leben, das Reich Gottes. Und ein drittes, da heißt es auch: Komm, folge mir nach, ich will dir nachfolgen. Aber ja, das will ich. Erlaube mir aber zuvor, dass ich wenigstens einen Abschied mache mit meiner Familie. Und auch hier sagt der Herr: Nein, das erlaube ich dir nicht. Wenn du erkannt hast, dass ich das Leben bin, gibt es nur einen Weg, der geht vorwärts. Nie zurück, niemals zurück. In dem Augenblick, wo du erkannt hast, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, geht es nur noch für dich voran. Es waren doch keine schlechten menschlichen Gedanken, den verstorbenen Vater zu begraben oder sich von der Verwandtschaft zu verabschieden. Menschlich gesehen war das eigentlich vernünftig. Aber der Herr sagt, ich stehe darüber. Mein Leben ist einzigartig und wenn du das annimmst, gibt es nichts, was dich aufhalten kann und darf, diesem Leben nachzujagen. Hier verstehen wir in diesem Sinne auch Matthäus 10, wo der Herr sagt, wer Vater, Mutter, Brüder, Schwestern und so weiter lieber hat als mich, der kann mir überhaupt nicht nachfolgen. Warum? Nehmen wir an, dass der Herr Jesus gesagt hat, gut, geh nach Hause und komm wieder. Dann hätten die Verwandten ihn so bearbeitet, dass der gar nicht wiedergekommen wäre. Von einer Missionarin, Mitternachtsruf, haben wir das erlebt. Sie hat zwar sich durchgesetzt und ist doch diesen Weg in die Mission gegangen, aber die Verwandtschaft hat probiert, der Pfarrer wurde mobilisiert, ihr deutlich zu machen, dass das doch kein Weg sei, in die äußere Mission zu gehen. Diakonissen, Schwestern, die sie gut kannten, wurden mobilisiert, ihr das deutlich zu machen. Weil sie zu einer gewissen Zeit wieder nach Hause in die Heimat kam, um sich einen gänzlichen Abschied zu nehmen, um nach Südamerika zu gehen. Und um ein Haar wäre sie zu Hause geblieben. Verstehen wir, welche Gefahren dort auf dem Wege lauern? Wenn du Mann, Frau, Kind, Jesus kennst, dann gebe ihm die Ehre. Werde nicht der Menschenknechte. Das Wort des lebendigen Gottes steht höher als alle Menschen, als alle Bezüge. Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Allerdings gehorche ihm. Denn es kommt auch die Zeit in der Nachfolge Jesu, wo du aufgenommen werden sollst in die Ewigkeit. Durch das Perlentor des himmlischen Jerusalems gehen sollst. Und da gehst du nur alleine durch. Da wird dich keiner begleiten. Da gehst du nur stracks auf deinen Heiland zu, allein. Und darum sollst du auch hier schon in dieser Zeit Jesus allein folgen. Nicht wir Frau, wir Mann, wir Kinder. Mach dich nicht abhängig von deinem Nächsten und von der Situation in dieser Welt. Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der bleibt meistens auf der Strecke. Der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Auch die natürlichen Bindungen in dieser Welt können uns sehr, sehr hemmen, wenn wir nicht Golgatha allein, Jesus hängend am Kreuz, seine Auferstehung vor Augen sehen. Dann werden wir wieder gebunden in das Zeitliche und Irdische und unsere Tage des Lebens gehen dahin. Wir lesen das besonders auch in der Endzeit. Schreckliche Wesenszüge hervortreten, die genau das Gegenteil tun von dem, was auf dem Wege Jesu nach geschieht. In 2. Timotheus 3 lesen wir von den 666 Menschen, die im Wesen dieser Zahl leben, dass sie geizig sind, ja geldgierig heißt es in einer anderen Übersetzung. Wir sehen ja, wohin das führt, auch in unserer Zeit, die Geldgier. Viel von sich halten, sie suchen Ruhm und Ehren der Welt, sind hoffärtig Lästerer, sie sind ihren Eltern ungehorsam. Das ist eine Tagesordnung. Undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild, ungütig. Sie sind Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wollust als Gott. Ja, sogar sind es oft Menschen, die einen religiösen Touch haben, steht hier. Sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, Also nach außen hin reden sie manchmal so, als ob sie Christen wären. Aber die Kraft Gottes zur Nachfolge auf dem Weg Jesu verleugnen sie. Die Kraft des Heiligen Geistes. Darum keine Lebensveränderung. Sie haben Golgatha nicht vor sich im Visier, im Blick, Okuli, sondern sie schauen in die Welt, in die Lüste der Welt und suchen dort Lebenserfüllung. Und dann steht hier: solche Meide, schließ dich ihnen nicht an, denn sie gehen ins Verderben. Wer zurückblickt, ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Ein Beispiel soll uns das auch noch verdeutlichen. Mit welcher Liebe und Barmherzigkeit ist Gott nicht nur Abraham immer wieder begegnet, sondern auch seinem Neffen Lot, der sich ja zunächst diese Wünsche der Welt näher erfüllen wollte. Er zog in das Sündenbabel Sodom, nur um bessere Geschäfte zu machen, besser mit den materiellen Gütern leben zu können. Aber dann kam der Tag des Gerichtes. Der Tag, wo diese Stadt ausradiert werden sollte. Und Gott sandte noch Engel zu Lot, seiner Frau, seiner Familie. Und obwohl Lot einen Weg erwählt hat, der gar nicht gut war, rief Gott ihn zurück: nun komm, nun lass dich da mal rausführen. Und als er das hörte, war er da auch einverstanden. Er war zwar nicht gleich einverstanden, an den Ort zu gehen, der ihm gezeigt worden ist, sondern in eine nähere, kleinere Stadt. Und dann hieß es: aber dreht euch nicht mehr um. Denn wer zurückschaut, kann nicht gerettet werden. Gut. Und die Engel nötigten ihn und seine Familie nun endlich diese Stadt zu verlassen. Da war wie so ein Kaugummi an dieser Stadt dran, dass sie sich kaum lösen konnten. Dann rissen sie sie weg: nun geh, eile, rette deine Seele, schnell, mach. Und auf dem Wege drehte sich doch die Frau um. Ja, sagen wir, sie hätte sich ja auch wieder zurückdrehen können. Nein, das ging nicht mehr. Sie drehte sich um und wurde erstarrt. Keiner konnte sie mehr wegbewegen. Sie sich selbst auch nicht. Eine große Tragik. Sie war auf dem Weg der Befreiung. Sie war auf dem Weg der Errettung. Auch dieser, der Jesus nachfolgen wollte, nach Jerusalem. Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Der fährt fest, kommt nicht mehr voran. Darum steht ja auch im Hebräerbrief dieses doch schwierige Wort, was wir gar nicht so gerne lesen. Aber so wahr ist in diesem Sinne: es ist unmöglich, die so einmal erleuchtet sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gütige Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt, wo diese abfallen, ist es unmöglich, sie wiederum zu erneuern zur Buße, als die sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und für Spott halten. Komm, folge mir nach, beherzige das Kleingedruckte. Was können wir lernen aus diesem Text in dieser Passionszeit? Jesus Christus heißt uns, stets nach vorne zu sehen, stets vorwärts zu gehen, nie Rückschau halten zu wollen oder vielleicht hinzuschauen, was man verlassen hat um Jesu Willen. Nein, immer voranzugehen, nicht aufhalten zu lassen. Er ist derjenige, der in die Nachfolge ruft. Er ist derjenige, der auch beauftragt, was zu tun ist in der Nachfolge. Und er ist derjenige, der beständig hilft, ein Zeugnis seiner Gnade zu sein. Wir sind aufgerufen in dieser Passionszeit, Ja zu sagen, erneut Ja zu sagen. Und ich wiederhole mich zu dem Kleingedruckten. Jesus ganz zu vertrauen. Er, der nach Golgatha ging, deine und meine Schuld sühnte durch sein Opfer und den Tod, die Folge der Sünde, überwunden hat. So können wir dann sagen, wiederum mit David, du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich führen und leiten, wo du hingehst. Ja, der Aufruf steht fest, eile, rette deine Seele. Amen. Amen. Lasst uns miteinander anbeten. Wir wollen dir danken, himmlischer Vater, von ganzem Herzen, dass du uns immer wieder einlädst, diesen wunderbaren Weg der Gnade, den du eröffnet hast, in Jesus Christus, deinem Sohn, zu gehen. Und du siehst und kennst ja unser Leben und weißt, wie oft wir geneigt waren, zurückzuschauen, wieder in die Welt hineinzuschauen, unsere Beziehung zu den Menschen höher zu achten als zu dir. Aber wir bitten herzlich, dass du uns festigst im Glauben, dass wir nur nach vorne blicken, dass wir diesen Weg, den du für uns bereitet hast, der uns zwar nicht offenbar ist, zu jeder Zeit annehmen und gerne gehen wollen. Denn du bist der Weg des Lebens. Wir danken dir, dass wir in dir das himmlische Ziel haben. Und bei allen Schrecknissen um uns herum, die täglich geschehen, wollen wir uns nicht beirren lassen, sondern auf dich blicken, Herr Jesus Christus, auf dich, unseren Erlöser, der du auch wiederkommst und deine Gemeinde zu dir nimmst. Darum führe uns in die kommende Woche so, dass wir dir gänzlich vertrauen. O Herr, nimm du uns alle Herzenssicherheiten, die außerhalb von dir sind, weg und gib uns nur die eine Sicherheit, in dir geborgen zu sein, jetzt in der Zeit und in Ewigkeit. Wir danken dir dafür. Amen.